Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Ein Mann, der mich sofort begeistert hat, als ich ihn das erste Mal auf der Bühne erlebt habe. Andreas Buhr und ich haben uns über das Netzwerk The Grow kennengelernt. Ich kann mich noch genau erinnern, ich saß im Publikum, habe ihm zugehört und nach wenigen Minuten war mir klar, dieser Mann denkt Business anders. Seine Klarheit, seine Energie und sein direkter Ansatz haben mich sofort mitgerissen. Ich wusste, den muss ich in meinem Podcast holen. Andreas ist nicht nur Speaker, Autor und Unternehmer, sondern vor allem jemand, der Erfolg nicht nur predigt, sondern lebt. Mit über 35 Jahren Erfahrung, mehr als 4000 Vorträgen in 29 Ländern und über 40 veröffentlichten Büchern gehört er zu den absoluten Top-Experten, wenn es um Führung, Vertrieb und unternehmerischen Erfolg geht. Aber was mich am meisten beeindruckt, ist seine Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen, ohne Bullshit, direkt umsetzbar und mit echtem Mehrwert. Wir sprechen heute darüber, was es wirklich braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu führen. Warum Kundenfokus das A und O ist und wie man Teams auch in herausfordernden Zeiten motiviert und weiterentwickelt. Und ich kann euch versprechen, diese Folge wird euch nach vorne bringen. Sein Lebensmotto ist, die Qualität meiner Fragen, meines Denkens bestimmt die Qualität meines Lebens. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Andreas Buhr.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Dirk. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und sende dir liebe Grüße in die Berge.
Ja, Andreas, Einstiegsfrage. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld, deine Klienten, deine Mitarbeiter über dich?
Der Buhr war krass.
Da darfst du noch ein bisschen weiter ausholen.
Nein, ich weiß es nicht. Das kann ich. Das ist ja ein Wunschdenken. Ne? Wünscht man sich, dass Menschen dann erzählen, wenn du gar nicht mehr da bist? Und ich sag's mal so: Wenn die Menschen milde sind mit mir und in ihrem Urteil, dann werden sie erkennen, die Absichten von Andreas waren gut. Und das, was er gemacht hat, war natürlich nicht immer gut. Das kann auch bei keinem immer gut sein. Manchmal nervt das Verhalten. Aber wenn es so drei Dinge gäbe, die ich mir wünschen würde, die dann blieben, ist ja hypothetisch zu formulieren, dann würde ich sowas sagen wollen wie Klarheit, sowas wie Konsequenz. Da ist jemand diszipliniert und konsequent und nimmt sich Dinge vor und macht die auch. Und mit guter Absicht. Das wären so die drei Dinge, die ich mir wünschen würde, dass Menschen sagen, wenn ich mal hoffentlich irgendwann, hoffentlich nie, bitteschön, ne, nicht mehr da wäre, klar.
Ja, hört sich sehr gut an. Andreas, wie schon in der Einleitung beschrieben, du hast ein wahnsinniges Portfolio an Themen, die dich interessieren und wo du den Unternehmern auch ein Stück weiterhilfst. Was ist denn gerade das aktuellste, das präsenteste Thema, mit dem du dich aktuell befasst, gerade im Hinblick auf das kleine und mittelständische Unternehmertum?
Na gut, es gibt streng genommen drei Dinge, die sehr häufig bei uns rauskommen jetzt in der Nach-Corona-Zeit. Das eine ist Fokus auf die Kundenreise. Der Kunde hat sein Verhalten verändert, Kunden kaufen anders, sind onlineiger, sind häufig auch, sagen wir mal, informierter, kritischer, und weil sie informierter und kritischer sind, besser einfach die Themen wissen, manchmal sogar selber schon Experten sind in dem, was sie eigentlich kaufen wollen, ändert sich auf der Verkäuferseite, auf der Kundenreise, auf der Kundenbegleitungsreise viel. Also wie spreche ich mit Kunden, wie mache ich es für Kunden möglichst leicht und einfach, Kunde zu werden und Kunde zu bleiben, das ist ein Thema. Mhm. Das wird durch die KI nochmal zusätzlich befeuert. Da kommen wir vielleicht da später nochmal drauf, das ist ein gesondertes anderes Thema. Dann haben wir einen zweiten Bereich, der als Unternehmer dein Tagesgeschäft ist. Change ist immer auch Führungsaufgabe. Wer will, dass sich Dinge verändern, die Person sollte mit gutem Beispiel vorangehen, beweisendes Vorbild sein, Dinge ausprobieren, sich auch offen zeigen für Innovationen, die kommen, für Veränderungen, die der Markt mit sich bringt. Das ist ja denke ich, schon fast ein No-Brainer, aber eben nicht delegierbar. Egal, wie groß das Unternehmen ist, wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen. Und der dritte und letzte Punkt, das hat sowas zu tun mit Recruiting, Besetzung, Stimmung. Also wie mache ich es eigentlich, dass die besten Leute mein Unternehmen auch finden? Aber wir haben ja heute in der Demografie die Situation, dass die Menschen, die sich auf neue Stellen bewerben, wenige sind und dass viele, die in Altersrente gehen oder in den Ruhestand gehen, eben viele sind. Also es gibt viele freie Stellen und wenige Bewerber auf viele freie Stellen. Also sind häufig die Preise kaputt. Gehaltsforderungen kommen von oben. Der junge Bewerber kann sich überlegen, in welchem Land, in welchem Konzern, in welchem Unternehmen oder in welcher Unternehmung er oder sie wie lange bleiben will. Das heißt, Recruiting-Prozesse sind da oben auf der Tagesordnung. Und wir haben eben zu tun auch mit so etwas wie, was können wir machen, damit die Stimmung wieder gut wird. Denn eins ist klar, wenn die Stimmung gut ist, sind es auch die Zahlen. Und wenn die Zahlen gut sind, ist die Stimmung gut. Aber ich muss erst gucken, dass ich was für mein Mindset tue, dass die Mitarbeiter, mit denen ich arbeite, die Kollegen, mit denen ich arbeite, Bock haben. Du nennst deinen Podcast Bock auf Business, dass sie Bock auf Arbeiten haben, dass sie einfach Bock auf dich haben.
Ja.
Die Amerikaner sagen, du hast sowas wie Created Agreement, du brauchst eine Stimmung, die du kreierst, dass die Leute Bock haben, ja zu sagen. Das sind so die drei Themenbereiche, die uns aktuell beschäftigen. Kundenreise, Veränderung, Vorleben und dann haben wir so ein Recruiting, Stimmungs, was mache ich, damit der Groove stimmt, Thema.
Ja.
Und die Themen stehen oben auf der Liste.
Gehen wir doch gerade mal in das Thema Vertrieb rein. Finde ich ganz, ganz spannend. Also ich bin auch in vielen Unternehmen drin, meistens so gerade in der Schwelle, wo dann die Nachfolge relevant ist. Und dass das allergrößte Problem natürlich neben dem Thema Führung und Abhängigkeit vom Unternehmer, vom Mensch zum Unternehmen, ist immer dieses Thema des Vertriebes. Der Vertrieb ist anders gedacht gewesen, man tut sich schwer, die Auftragsbücher sind teilweise auch nicht mehr so voll, nicht mehr so eine langfristige Planung. Wenn du jetzt mal da hingehst und sagst, Mensch, was hat sich denn Vertrieb wirklich geändert und wo können wir Unternehmer da jetzt auch einen ersten Schritt hin machen oder auf was darf ich mich fokussieren als Führungskraft dahingehend, einen guten Vertrieb aufzubauen und auch den Kunden dann entsprechend auch mitzunehmen?
Was ich tun kann, als Führungskraft den Kunden mitzunehmen, ich muss eben zuhören. Ich muss natürlich wissen, was sind die Bedarfe. Ich muss die Bedarfe heute kennen, muss wissen, was könnte den Kunden morgen interessieren. Und der Verkäufer oder insgesamt die Verkaufsabteilung von heute ist ja nicht einfach nur Verkäufer, sondern streng genommen ist ja eine Beratung immer mit drin. Mhm. Und ich würde eben heute auch von einem Verkäufer, der mich berät, für eine Dienstleistung, für ein Produkt, für das ich mich interessiere, immer erwarten, dass der einen Ausblick hat, dass diese Expertise auch ein bisschen über den Tellerrand hinausreicht,
ja.
Dass ich also spüren kann, da ist jemand selber dran am Zeitgeschehen, weiß, was morgen, was übermorgen die Themen sind. Da ist nicht einfach nur, ich verkaufe ein Produkt, sondern häufig haben wir auf einer, sagen wir mal, anderen Ebene das Thema Lösungen, um das es geht und diese Lösungen eben für auch die nächsten 2-3 Jahre schon zu antizipieren. Das würde ich heute von jedem Verkäufer erwarten. Das ist auch mein grundsätzlicher Hinweis. Also wissen, was läuft, wissen, wie der Markt sich entwickelt, auch geopolitisch auszukennen und eine Idee zu haben, welche Tendenzen muss ich als Unternehmen heute berücksichtigen.
Ja, wenn du gerade mal die Mischung nimmst, also ganz viele Unternehmen, du wirst es kennen, sind oftmals die besten Verkäufer. In ihrem eigenen Unternehmen, also gerade in den kleinen Unternehmen. Also ich kenne es von früher auch, ich war auch der beste Verkäufer lange Jahre in meinem Unternehmen. So, und jetzt geht es aber genau in diesen Wandel rein. Es sagt zum einen natürlich, entsprechende Mitarbeiter aufzubauen und die dann auch entsprechend zu führen. Was kannst du mir denn da oder was kannst du uns denn da mitgeben, gerade wenn ich diesen Schritt auch maßgeblich gehen muss, auch aus dem Kontext vielleicht der Unternehmensnachfolge, auch des Risikos von meiner Person?
Wenn ich Mitarbeiter entwickle, welches Risiko meinst du?
Nein, das Risiko, ich als Unternehmer bin der beste Verkäufer. So, jetzt kommt dieser Moment und sagt, oh, das ist aber ein latentes Risiko natürlich für mein Unternehmen. Wenn ich morgen nicht mehr da bin, ui, was passiert denn dann? Oder eben auch, jetzt geht es dann hinsichtlich einer Unternehmensnachfolge oder was auch immer oder eine Expansion und so. Jetzt brauche ich dann die guten Verkäufer. Jetzt ist genau diese Sache, wie gehe ich denn an diese Situation ran? Bisher habe ich ja alles selber gemacht. Die Kunden sind gewohnt, mit mir zu arbeiten. So dieser Schritt, also zum einen selbst diese Loslösung und B, natürlich dann auch in die Führung zu gehen, einer guten Vertriebsführungskraft.
Ja, das sind ja, sagen wir mal, wenn ich mir diesen Prozess anschaue, vielen Dank für die Steilvorlage, dann weiß ich nicht, wie lange wir Zeit haben. Das ist einer der neuralgischen Punkte. Häufig ist es so, in Konzernstrukturen oder wenn du größere Mittelständler nimmst, da qualifizieren sich Führungskräfte nicht durch ihre Führungsqualifikation, sondern durch irgendeinen anderen Job, den sie gut gemacht haben. Nehmen wir den Verkäufer, der top ist als Key-Accounter oder so und er das Jahre super macht und plötzlich wird in Norddeutschland eine Verkaufsleiterstelle frei und dann werden die Vertriebsführungskräfte. Und dann haben die Unternehmen nicht selten einen guten Verkäufer weniger und dafür eine schlechte Führungskraft bekommen. Wenn ich das selber in der Hand habe, das ist ja die Frage eher, wie ist es jetzt in meinem Unternehmen? Wenn wir uns mal anschauen, nehmen nur mal jetzt die Umsatzgrößen. Wir haben 82% der Unternehmen in Deutschland, die einen Umsatz machen, einen Außenumsatz machen von kleiner 2 Millionen. 82% kleiner 2 Millionen. 18% größer 2 Millionen. Da gehören eben auch die Konzerne dazu. Nehmen wir uns mal die 82% vor. Dann haben wir dort, sagen wir mal, eine Mitarbeiteranzahl, die selten größer ist als ein Fußballteam. Mhm. 8 Personen, 11 Personen, 15 Personen, die machen da was in dem Unternehmen. Und dann sind da 2, 3, 4 verantwortlich für den Verkauf. Manchmal der Unternehmer selber, so wie du schilderst, als Spieler, Trainer, um in dem Spiel des Fußballspiels zu bleiben, derjenige, der selber gut verkauft. Und jetzt plötzlich hat er so viel Umsatz und so viel Geschäft gemacht, dass er es alleine nicht mehr schafft. Und dann gibt es Hilfskräfte, die helfen. Wenn diese Person jetzt in die Führung geht und aus dem Verkauf rausgeht, braucht diese Person, das kann der Unternehmer sein, der stärkste Verkäufer sein, die Möglichkeit, Potenziale in der Mannschaft zu erkennen. Wir arbeiten mit Potenzialgutachten, wir haben so einen Clean Leader Check entwickelt, wo wir Kompetenzen sehen können, was jemand heute kann und auch sehen können, hat er die PS, um das also künftig auch darstellen zu können. Und da muss es eine Einarbeitung auf der Verkaufsebene geben. Und da muss der Rapport, der klassische Rapport, den Verkäufer zu Kunden haben, übergehen auf die neue Person. Klassisch, da ist jemand neu, Gespräch zu dritt, noch ein Gespräch zu dritt, irgendwann das Gespräch alleine und du bist raus. Mhm. Ich kann nur jedem grundsätzlich empfehlen, hab den Kontakt weiterhin zu Kunden, den Kontakt aufzugeben und zu glauben, ich bin aus dem Verkauf jetzt raus, jetzt mache ich nur noch Leadership-Themen. Ist ein kompletter Irrglaube, weil du dann einfach nicht weißt, was draußen los ist. Und ich empfehle jedem nochmal, das habe ich eingangs gesagt, genau anzuhören, was deine Kundenbedürfnisse sind. Denn wenn du Kunden erfolgreich machst, bist du selbst erfolgreich.
Also ehrliches Interesse, Kunden zuhören. Jetzt haben wir den Weg, jetzt haben wir den Schritt geschafft. Ich würde dieses Thema gern weiterspielen, weil es wirklich ganz oft ein sehr, sehr relevantes, also gerade in den kleineren Unternehmen sehr relevantes Thema ist. Jetzt habe ich denjenigen gefunden. Jetzt habe ich jemanden, ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen und mache das genauso, wie du sagst. Ich habe aber immer so ein bisschen Schiss. Mensch, macht er das richtig? Macht er das? Geht er den Kunden so nach, wie ich das früher gemacht habe? Erfüllt er die Erwartungen und so weiter und so fort? Was empfiehlst du gerade den Unternehmern, die dann so ein bisschen, ich nenne es nochmal, Schiss haben und vielleicht auch dazu neigen, vielleicht wieder zurückzufallen und wieder Dinge an sich zu reißen? Was empfiehlst du denen, um diese, diese Entzugsphase, diese Schmerzphase auch zu durchstehen und dann zu der Führungskraft zu werden, die du gerade beschrieben hast?
Na, ich empfehle diesen Führungskräften, sich die Frage zu stellen, die du mir als erste Frage gestellt hast. Stell dir mal vor, du bist nicht mehr da. Und was sagen die Leute?
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Jeder Mensch ist ersetzbar. Und zu glauben, dass es ohne mich nicht liefe und eben, weil es anders liefe, vielleicht schlechter liefe, ist ja, das war legitim, macht dich aber abhängig ja auch von deinem gesamten Umfeld. Also, ich empfehle, sich grundsätzlich zu verabschieden von richtig und falsch. Denn wer will sagen, was richtig und was falsch ist?
Ja.
Na, was in deinem Kopf ist, kann nicht in meinem sein und umgekehrt. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen und die Wege zum Erfolg sind ja nicht monokausal, sondern es gibt ja durchaus andere Wege auch. Da muss ich wieder auf meinen Bauch gucken, also zwischen Kopf und Bauch, die Diskussion. Kann ich dieser Person zutrauen, um die es geht, dass die perspektivisch da reinwächst? Kriegt der oder die das hin? Und wenn dein Bauch sagt ja und der Kopf sagt nein, der Bauch hat recht. Und wenn der Bauch sagt nein und der Kopf sagt ja, hat der Bauch auch recht. Häufig ist es so, dass der ich neige dazu, nahezu immer zu sagen, dass der Bauch dir die richtige, also die Intuition, deine Erfahrung, die richtigen Impulse gibt und dass es dann ein sauberes Ausfäden braucht, dass du dich immer mehr rausnimmst und die andere Person immer deutlicher in die Position hineinkommt, wie so eine Musik, die leiser wird und eine andere Musik wird lauter. Und wer hält dich davon ab, eine Entscheidung, die du in die Richtung getroffen hast, nach 2 Jahren zu revidieren, triffst du eine andere Entscheidung und machst es wieder selbst. Oder findest jemand anders, der es dann macht, wenn die Person eben nicht die richtige war. Du wirst dich irren. Also dieses richtig und falsch ist eine Fake-Beurteilung. Guck auf die Ergebnisse, auf die Resultate. Das ist für mich das Entscheidende.
Ja. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Also ich würde auch gern gleich nochmal zu dem Thema Führung kommen, weil das ist ja auch hier dahingehend sehr relevant, gerade das Thema eigenverantwortlich arbeiten und eben auch die Entscheidungen dort unterzusiedeln. Aber ich würde gerne noch kurz bei dem Thema Kunden bleiben. Du hast es auch kurz angerissen. Du hast das Wort KI genannt. Wie siehst du denn dieses ganze Thema? Ich mache es mal etwas größer auf. Der persönliche Kontakt heute im digitalen Zeitalter. Klar, auf der einen Seite ist es sicherlich sinnvoll, diverse Dinge zu nutzen, ob KI oder andere digitale Möglichkeiten, aber auch dieser persönliche Kontakt. Wie siehst du denn die Wechselwirkung und was ist aus deiner Einschätzung heraus heute ein guter und richtiger Weg, den du uns Unternehmern hier auf denen hier jetzt mitgeben kannst?
Ich will keine Lanze für KI brechen. Ich bin auch nicht dagegen. Ich sage, die KI ist da, genau wie eben die Digitalisierung da ist und wie wir heute mit Smartphones kommunizieren und uns auch nicht wünschen, dass das Telefon wieder mit dem Kabel aus der Wand kommt. Also die Situation ist, wie sie ist und sich damit auseinanderzusetzen, ist mein erster Schritt. Dann sage ich, es gibt ein klares Argument für den Einsatz von KI grundsätzlich. Und dieses Argument lautet in meiner Welt, das möchte ich mit dir, mit euch teilen heute, dass wir eine bessere Verbesserungskompetenz haben, als wir eine Erschaffenskompetenz hätten. Das bedeutet, wenn ich einen guten Verkäufer frage, sag mal, warum bist du eigentlich im Verkauf so erfolgreich, habe ich die Erfahrung gemacht, da kommt nicht viel. Die sagen nicht viel. Die sagen, ja, dann fahre ich zum Kunden, dann rede ich mit dem und dann kauft er. Oder die Telesales-Experten, die telefonieren den ganzen Tag und haben dann Abschlüsse, keine Abschlüsse. Die denken ja nicht darüber nach, was sie wirklich charakterisiert und auszeichnet, was sie gut können. Wenn ich von diesen Personen erwarte, mach mir doch mal einen Telefonleitfaden oder einen Verkaufsgesprächsleitfaden, einen Prozessleitfaden, wie das bei euch läuft, da kommt von den richtig guten Leuten relativ wenig, weil die haben eine unbewusste Kompetenzebene, die so weit ist, dass sie sagen, ja, das ist, ich stehe halt auf und dann mache ich das. Wenn wir jetzt eine Maschine haben, die wir fragen können, ne? Wir arbeiten mit Claude hier oder wir haben ChatGPT 4.0 im Einsatz oder wir arbeiten mit Perplexity statt Google. Bei uns gibt es ein paar, wir haben Note-Taker, wir haben also ständig die KI bei uns jeden Tag im Einsatz. Und diese künstliche Intelligenz uns Vorschläge macht, wie ein Konzept aussehen kann, wie ein Angebot aussehen kann, wie eine Präsentation aussehen kann, dann sind wir Menschen doch schnell bereit, auf das, was uns vorgegeben wird, ein Feedback zu geben. Und dann sagen wir, gefällt mir nicht, würde ich so nicht machen, würde ich so nie formulieren, das kann man so nicht machen, würde ich anders machen. Das heißt, ich nehme das, was aus der Maschine kommt, als Vorlage, jetzt kommt es, um es zu verbessern. Und das ist für mich ein klarer Shoutout für den Einsatz von KI, wo immer das bei dir passt. Ja, also wir haben auf wundersame Weise, können wir heute sehen, Customer Journey, auf welchem Weg kommen Kunden bei uns raus? LinkedIn, YouTube, Podcast, Webseite, Leadmagneten runtergeladen, nochmal LinkedIn. Dann haben wir plötzlich mit Sales Navigator festgestellt, wer könnte für uns ein potenzieller Kunde sein. Wir haben Apollo im Einsatz, recherchieren die Handynummer desjenigen, der sich bei uns im LinkedIn, sagen wir mal, eine klassische Kunden, eine Zielgruppe wäre. Wenn der bei uns auf der Webseite war, wird der ins CRM reingezogen, kommt im Vertrieb hinten der Lead raus. Das sind ja alles schon Methoden, mit denen wir heute und jeder, den ich kenne, mehr oder weniger intensiv damit arbeitet. Deswegen sich dem öffnen ist ein Weg, dazulernen ist ein Weg und eben schauen, wie das, was dir an Technik angeboten wird, dir die Vorlage dafür gibt, Dinge hier und da nachzujustieren.
Ja, okay. Wie weit siehst du, also du hast jetzt, ich nehme es so wahr, dass du sagst, das ist der Einstieg, ich nehme den Einstieg, hole mir daraus Ideen und verbessere die und bringe sie dann in meine unternehmerische Welt hinein. Und dann ist aber der persönliche Kontakt für dich auch oder ist heute noch extremst relevant, was das eigentliche Geschäft betrifft.
Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das ist das, was du suggestiv fragst, weil du dir selber wünschst, dass es so ist. Und ich sage, ja, ich denke, es ist so.
Mhm. Okay.
Dann schau mal, wenn wir heute in, sagen wir mal, einer klassischen, wir googeln was, wir geben der KI eine Aufgabewelt sind, dann ist ja die Annahmestruktur der Personen, die so agieren, nichts anderes als, sie nutzen eine Maschine. Mhm. Und die Maschine gibt dir Informationen, stellt dir Informationen parat. Noch nicht mal Wissen. Es geht nur um Informationen. Das Informationen wird zu Wissen in dem Moment, wo ich mir das sozusagen körperlich aneigne. Wo die Informationen bei mir körperlich verankern. Da wird aus einer Information ein Wissen, aus angewandtem Wissen wird Intuition und Erfahrung. Das kann uns keine Maschine abnehmen. Das bedeutet, umso künstlich intelligenter wir werden, desto wichtiger wird der menschliche Intelligenzfaktor. Das ist nichts anderes als die Intelligenz der Zellen, wo wir lernen, wirklich im ganzen Körper die Dinge zu verstehen und zu beurteilen.
Ja.
Das Zusammenspiel ist es am Ende. KI plus Human Intelligenz könnte dann irgendwie ein Superintelligent sein. Ich weiß noch, habe noch nicht den richtigen Begriff gefunden. Nur macht mich die KI ja nicht emotional intelligenter. Sie macht mich nur, was die Informationen angeht, reicher. Aber die Informationen sind ja nur ein Teil des ganzen Spiels. Das bedeutet, im Vertrieb, genau wie in Leadership-Kontexten, überall da, wo Emotionen gebraucht werden, wird der Mensch gebraucht. Und der Mensch wird vielleicht auf einer anderen Ebene gebraucht, weil nicht mehr ganz so basal die Themen sind. Wenn es um erklärungsbedürftige Produktwelten gibt, wenn es um erklärungsbedürftige Kontexte gibt, wo wir die Emotionen brauchen, ist der Mensch alternativlos.
Ja. Wir haben uns ja beim KI-Summit von The Crow, hatten wir uns ja kurz unterhalten, und das war auch so ein bisschen der Einstieg dahingehend, dass wir uns zum Podcast verabreden. Und wenn du ja mal da zurückblickst, da wurde ja das war jetzt ein Format, es gibt viele andere Formate, wo ja Dinge erzählt werden, wo viele Unternehmer extrem oder viele Menschen überhaupt extrem erschlagen sind, was die KI alles kann. Und sage ja, Mensch, um Himmels Willen, wo fange ich denn an? Und jetzt mal aus deiner Brille heraus, sag, welche ein, zwei Schritte würdest du heute jemanden empfehlen, der sich einfach nicht an dieses Thema ranwagt, der einfach sagt, ich meide das, weil das ist für mich nicht greifbar. Ich weiß es einfach nicht. Was würdest du sagen? Sag, wo fange ich an, um damit einen ersten Schritt zu gehen?
Ja, der erste Schritt ist mal an der Einstellung zu arbeiten, zu glauben, mit einer Technik von gestern morgen vorne dabei sein zu wollen, war schon immer ein Irrglaube.
Ja.
Denn wenn du die KI nicht einsetzt, hast du eine Technik von gestern im Einsatz und kämpfst mit einer Technik von gestern gegen andere, die eine Technik von heute und von morgen haben. Kann nicht laufen. Also die erste Frage ist mal, ist dir dein Unternehmen wichtig, dein Erfolg wichtig? Wie viele Jahre hast du noch sozusagen zu arbeiten? Willst du noch arbeiten? Ist ja eine Frage auch vielleicht des Lebenszeitpunktes. Wenn ich mal auf meinen Reisepass gucke, gibt es viele Unternehmer, die ihr Unternehmen schon verkauft haben, die arbeiten gar nicht mehr. Und die nutzen die KI vielleicht weniger. Ja, ich kenne ganze, die, also für die ist das ein komplettes, sagen wir mal, No-Go. Die sind froh, wenn die in Sonnenuntergang reiten können. Wenn du aber so, sagen wir mal, mit Anfang, Mitte 40 mitten im Saft stehst, kannst du ja nicht ernsthaft glauben, dass dieses Thema KI an dir vorbeigeht. Nein, du musst irgendwie, das ist der erste Schritt ist mal, dich dem Ganzen gegenüber öffnen. Der zweite Schritt ist mal anzufangen mit einer Sache. Lad dir Perplexity runter und nutze Perplexity als App anstelle von Google. Mach deine Erfahrung. Nimm die freie Version von ChatGPT, lad die auf dein Handy runter gegen Abgabe einer E-Mail-Adresse, kannst du das kostenfrei nutzen und fang mal an, damit rumzuspielen. Gib da Prompts ein, also Befehle ein und lass dich überraschen, was aus der Maschine kommt. Im nächsten Schritt, wenn du damit angefangen hast, ich habe mal mit Midjourney ein bisschen rum experimentiert mit dem Handy und habe mal für 9 € da ein paar Bilder gemacht und das meiner Mannschaft gezeigt, die gesagt haben, wo kommt das denn her? Ich sage, das ist über Nacht passiert, habe ich ausprobiert. So war das bei mir vor ungefähr einem Jahr auch. Midjourney war so meine erste Einstiegsgeschichte. Der nächste Schritt, was wir bei uns am Trainertag jetzt gemacht haben, was wirklich gut ankam, ist, dass wenn die Menschen merken in deinem Umfeld, ja, du bist den Themen gegenüber offen, und da passiert auch was, dann könntest du ja mal deine Mitarbeiter fragen, sag mal, Dirk, mal angenommen, wir würden hier zusammenarbeiten, wenn du deinen Arbeitsbereich dir anguckst, an welcher Stelle könnte künstliche Intelligenz deine Prozesse effizienter gestalten? Wo könntest du Hilfe gut gebrauchen? Schreib mal auf. Und dann wirst du feststellen, dass es zu vielen dieser Themen, die da kommen, kleine KI-Tools gibt, die du heute schon runterladen und einsetzen kannst. Und dann ist der nächste, dritte Schritt der, dass du deine Mitarbeiter bittest, ein Thema zu ihrer Expertise zu machen. Gamma für die Erstellung von PowerPoints zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder was unser Nils im Einsatz hat, der hat allen gezeigt, wie ein Note-Taker funktioniert, wie du Teams, Meetings aufzeichnen kannst. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Jeder nimmt eine KI, wird zu diesem KI-Experten-Tool, also wird quasi Experte, Expertin in dieser einen Sache. Und dann wird die Mannschaft an sich selbst trainiert. Schön. 15 Minuten, alle hören dir zu. Dann gehen alle 15 Minuten zum nächsten und hören dem zu. Dann gehen sie 15 Minuten zu dem. Und so wird jede Woche eine Geschichte größer gemacht. Da, wo jemand Erfolg im Einsatz mit KI hat, im Team, wird dieser Erfolg kommuniziert. Und wenn erfolgreich, dann groß genug, dann auch gefeiert. So kriegst du so langsam so ein Umdenken hin. Okay? Sehr, das wären so meine drei Schritte, wie wir es bei uns hier machen und wie wir es auch mit Kunden machen.
Sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, damit können noch einige was anfangen. Mit Blick auf die Uhr schwenken wir zum Thema Führung über. Also zwei, drei Fragen dahingehend habe ich auf jeden Fall an dich. Deine Vorträge sind ja auch ganz oft oder haben ja den Inhalt der Führung oder Führungsthemen. Was sich Unternehmer immer wieder fragen, ob kleine oder auch mittelständische, wie schaffe ich mein Team so zu führen, dass es wirklich eigenverantwortlich arbeitet und auch die Entscheidungen fällt, auch selbst wenn Kompetenzen eigentlich vorliegen, aber dennoch sie kneifen, diese dann auch zu fällen, diese Entscheidungen?
Ja, wenn ich darauf die Antwort hätte, dann würden wir beide uns hier jetzt nicht unterhalten, dann wäre ich wahrscheinlich bei dir in den Bergen und würde Skifahren. Es ist so, wenn du über Verantwortung redest und oder Entrepreneurship, also Unternehmertum im Unternehmen, das ist ja nichts anderes als das, dann wird das sehr bunt, dieser Strauß. Und es kann keiner seriös auf die Frage antworten. Ja. Weil am Ende auch keiner weiß, wie Führung wirklich erfolgreich funktioniert. Das kann dir keiner sagen. Wir können über ein paar Grundsätze reden. Und die Grundsätze sind, Verantwortung ist besser als Projektion. Projiziert, gibt ja die Verantwortung ab. Wer die Verantwortung abgibt, gibt die Macht ab. Wer die Macht abgibt, ist ein Opfer. Keiner will ein Opfer sein. Also musst du irgendwie gucken, du bist für dein Leben verantwortlich und schau, dass du das Beste aus deinem Leben machst. Wie kriegst du das bezogen auf die Arbeit hin? Tja, das ist am Ende eine Frage, wie dieser Unternehmer, der vorne auf der Brücke steht, der Inhaber oder das C-Level, wie die Führung vorleben. Und wenn die mit dem Finger auf andere zeigen, ohne zu wissen, dass drei Finger auf sie selbst zurückzeigen, dann werden die anderen auch mit dem Finger auf andere zeigen und dann sind wir schnell im Opferclub. Es ist immer der Markt schuld, der Kunde schuld, das Wetter schuld, der Verkehr, der Stau, der Schnee, es sind immer die anderen, die schuld sind. Und in dem Moment, wo ich die Schuld aber anderen gebe, bin ich ja selbst machtlos.
Ja.
Also das ist kein Spiel, das sich wirklich wachsen lässt. Es kann nur funktionieren, indem du sagst, ich bin verantwortlich. Ja. Und jetzt mach mal aus dieser Verantwortung, im Englischen Responsibility, Response, eine Antwort haben auf die Herausforderungen des Tages. Damit geht's los. Und das muss der Unternehmer vorleben, es muss die Führungskraft vorleben. Da heißt auch mal zu Fehlern stehen, Dinge, die falsch laufen, entsprechend dann auch quittieren. Im Sinne von nicht erreichte Ziele will ich das falsch hier verstanden wissen. Einfach schlechte Entscheidung, Fehlentscheidung, die haben uns nicht weitergebracht, treffen eine neue Entscheidung, ich bin verantwortlich. Und dann kann sich dieser Verantwortungsmodus übertragen auf deine Mannschaft. Ob das immer erfolgreich ist, keine Ahnung. Meine Erfahrung ist, dass du von 100 Mitarbeitern wahrscheinlich von 5 sprechen kannst, die Selbstgänger sind und die von sich aus die Verantwortung übernehmen und marschieren. Wenn du Glück hast, sind es 10, aber wahrscheinlich eher 5 von 100.
Ja, aber es ist ja faktisch so, es gibt verschiedenste Unternehmen und Abteilungen, wo das einfach funktioniert, wo die Entscheidungen weitestgehend gefällt werden oder auch überhaupt gefällt werden. So, und jetzt gibt es aber andere, da ist es eben nicht so. Ich frage die Frage mal andersrum. Auf was muss ich als Führungskraft oder Unternehmer insbesondere achten? Was sind die No-Gos, damit ich das nicht, wie soll ich das jetzt sagen, dass ich jetzt nicht in die Situation komme, dass ich es verhindere, dass ich mein Team klein halte, dass mein Team eben gerade eben nicht die Entscheidung fällt, weil es jedes Mal wieder sagt, wie soll ich das denn machen?
Also, never kill somebody's dreams. Und ich sage, wenn du in deiner Mannschaft jemanden hast, der Initiative ergreift, der nach vorne geht, der will, der Fragen stellt, der oder die morgens früh da ist, abends länger bleibt. Ich weiß nicht, wie du erkennen kannst, ob jemand wirklich Initiative hat, Bock auf Business hat, Bock auf dich, Bock auf die Firma hat. Ja. Dann guck da hin. Menschen, die Lust haben, Menschen, die motiviert sind, die heiß sind, die Zug auf der Kette haben, mit denen kannst du im Allgemeinen auch was anfangen. Und dann geht es dann um Skills, um Training, es geht um Aufgaben, es geht um, weiß nicht, eine bestimmte Herausforderung, die diese Persönlichkeiten brauchen, um zu wachsen. Und da muss ich natürlich sagen, sollte ich als Unternehmer auch erkennen. Und wenn du zu bist, erkennst du nichts. Ich kenne Unternehmer, die sind so zu, die sagen noch nicht mal ihren Leuten guten Tag, nicht weil sie unhöflich sind, sondern weil sie total beschäftigt im Kopf sind und nur marschieren. Das bedeutet, mein Rat ist, hab eine Mischung aus Konzentration und Lockerheit. Oder aus Lockerheit und konzentriert sein. Also nimm Dinge auf. Das ist so wie Achtsamkeit und Fokus. Die Dosis macht das Gift. Bist du zu eng, bist du zu stark fokussiert, nimmst du diese Signale deiner Mannschaft nicht wahr, machst automatisch die Räume immer eng und dann entwickelt sich nichts. Mein Schwager ist Jäger und er sagt immer, in der Nähe einer Tanne wachsen nur Pilze. Und wenn du aber Tannen willst, muss die Tanne Platz machen. Sonst hast du Pilze. Und du willst ja Tannen haben. Du willst ja Menschen haben, die selber stehen können und die selber gerade sind. Also mach Platz. Sorg dafür, dass Menschen sich entwickeln. Hab eine gute Mischung aus sei dran und hab trotzdem den Abstand und die, sagen wir mal, die Ebene zu erkennen, wenn da jemand eigentlich will und ihn jetzt zu fördern, ihn oder sie, und nicht zu blockieren.
Ja, ganz, ganz spannend. Das bedeutet ja wieder, okay, also Unternehmer, Achtung, Achtung, es gibt auch noch andere Aufgaben, als vielleicht Vertrieb zu machen, operativ überall mitzuwirken, sich einzumischen, Entscheidungen zu treffen. Es gibt auch wichtige unternehmerische Aufgaben und dazu wird die Führung ja definitiv, wissen wir ja beide, ich glaube, gehört ja auch dazu. Wie siehst du denn das ganze Thema Unternehmertum? Wie definierst du Unternehmertum für dich und wie siehst du, oder was ist denn die eigentliche Uraufgabe des Unternehmers?
Ja, die Vorstufe des Unternehmertums ist die Selbstständigkeit. Häufig Solo-Selbstständigkeit, Solopreneure genannt, die sich dann aus ihrem vielleicht früheren festangestellten Jobs herausentwickeln und sagen, ich mache was Eigenes. Ob sie im Vertrieb was machen oder ob sie selbst in die Herstellung gehen, im Design was machen, whatever. Das sind dann Menschen, die Rechnungen schreiben, die eigentlich Zeit gegen Geld tauschen. Das machst du als Angestellter auch. Stellst du Arbeitszeit zur Verfügung, kriegst dafür Geld. Das machst du als Solo-Selbstständiger auch. Dann hast du ein paar Stunden mehr oder hast andere Tagessätze, andere Stundensätze und hoffst, dass du dann als Solopreneur mehr verdienst. Der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer ist, dass der Unternehmer das, was der Selbstständige tut, skaliert. Er kann also das, was er Zeit gegen Geld tauschen nennt, zum Beispiel 5000 Mal parallel auf der Welt machen. Das heißt, ich brauche dann eine Unternehmung, die Produkte herstellt, Dienstleistungen herstellt, die in gewisser Weise skalierbar sind. Und da gehört es zu der unternehmerischen Aufgabe dazu, die Prozesse aufzustellen, also Arbeit zu organisieren. Das ist anders noch als bei einem Solo-Selbstständigen, der ist nur für sich verantwortlich. Mit Arbeit organisieren heißt, du brauchst eine Mannschaft, die muss zusammenpassen, die Prozesse müssen stimmen. Die Mannschaft muss sozusagen in der Konstellation auch gut harmonieren. Du brauchst wahrscheinlich eine Forschungsabteilung, die neue Produkte entwickelt. Du hast eine Idee für deine Cash- und Cash-Situation, für deine Konten, Finanzbuchhaltung. Das heißt, ein Unternehmer hat neben dem Vertrieb und dem Leadership-Thema noch prozessuale Aufgaben, hat einen Blick aufs Konto zu werfen, Ausgangs-Eingangsrechnung, KPIs. Und was ich eben finde, ist, ein Unternehmer sollte auch ein guter Netzwerker sein, denn ein erfolgreicher Unternehmer kennt viele, während ein Fachmann oder eine Fachfrau vieles kennt. Und dieses viele kennen im Sinne von Menschen anrufen können, Menschen kontaktieren können, das macht dir das Leben als Unternehmer am Ende erfolgreich möglich.
Ja, ganz kurz und knapp, wenn du Unternehmertum als Kochrezept sehen würdest, welche 4 Zutaten brauchst?
Na, du brauchst einen Ofen. Für die Hitze, du brauchst eine Form und du brauchst Zutaten für den Kuchen. Und die Zutaten entscheidest du selber, was das für ein Kuchen werden soll. Die Formen sind Ziele, dass du weißt, was am Ende rauskommt. Und du brauchst Motivation, Hitze, damit aus dem Kuchen auch ein Kuchen wird.
Ja, sehr spannend. Zwar habe ich diese Frage noch nicht beantwortet gehört. Ganz anders, sehr gut. Wenn du mal auf deine unternehmerische Laufbahn zurückguckst, was war denn für dich als Unternehmer dein größtes Learning, dein größter Aha, Mensch, oh, das ist es. Das hat mich jetzt ein richtiges Stück weitergebracht oder daraus durfte ich ganz...
Ja, es sind die Kopf-Bauch-Geschichten. Ich hatte es vorhin schon mal eingestreut. Ich war früher noch ein viel extremerer Kopfmensch, als ich das heute bin. Ich kann ja ziemlich stark im Kopf sein, glaube aber, dass das Leben nicht im Kopf stattfindet. Und wenn der Kopf sich durchgesetzt hat, dann hat die Entscheidung, war die Entscheidung schlecht. Also ich würde heute immer sagen, hör auf deinen Bauch. Dein Bauch, deine Erfahrung gibt die Richtung vor. Und der Kopf hilft zu verstehen, was da passiert.
Sehr, sehr spannend. Wenn du nochmal zurückblickend auf deine Unternehmerzeit schaust und sagst, Mensch, was hättest du dir gerne erspart, was du vielleicht jemandem mitgeben wollen würdest?
Also vielleicht jetzt zu stark auf meinen Kopf gehört. Also mir die Dinge in den Kopf gesetzt zu haben, die ich wollte, die unbedingt passieren.
Ah, okay.
Weil jetzt. Das in meinem Kopf war. Das hatte ich mir so ausgemalt. Wäre schön, wenn das so käme. Es ist aber am Ende ja ein Spiel, das Menschen spielen.
Ja.
Und wenn der Rapport nicht stimmt, wenn das insgesamt von der, sagen wir mal, von der Chemie nicht passt, das können Kunden sein, das können Mitarbeiter, das können Lieferanten sein, es kann dein Aufsichtsrat sein, es können deine Stakeholder sein, deine Lieferanten sein, dann wird das Business immer steinig. Schwierig. Also achte auf gute Beziehungen. Gute, intakte, laufende Beziehungen. Und die sind zu führen wie Konten. Da kann ich nicht immer was abheben. Da muss ich auch mal was draufzahlen. Also überleg dir, welche Menschen sind wichtig und was tust du, damit diese Beziehung auch lebt.
Schöne Worte. Ja, lieber Andreas, so schnell vergehen schon wieder was. Wir sind schon wieder 37 Minuten online. Ich danke dir sehr. Für deine Impulse, für deine auch ersten Schritte. Ich glaube, da ist ganz vieles dabei und wir hätten also deine ganzen Themen, ich glaube, wir könnten für jedes Thema einen genialen Podcast machen, um den Unternehmern hier ein Stück weiterhelfen. Ich danke dir sehr für diese gemeinsame Zeit und auch für diese wirklich tollen Inhalte und ich würde mich freuen, du hättest noch eine letzte kleine Botschaft, die du uns mitgeben möchtest, vielleicht für dieses Jahr, vielleicht für den Unternehmer ein Stück mutig zu sein, einen Schritt nach vorne zu gehen und vielleicht auch, wenn jetzt alles so ein bisschen schwer sein mag für den einen oder anderen, dass es doch nach vorne geht und dass wir einen Schritt auch nach vorne gehen können.
Also, wer es schafft, sich in seine Ziele und seine Resultate zu verlieben, sich vorzustellen, wie das wäre, schon da zu sein, eine Idee hat, das ausmalen kann, wohin die Reise geht, dahin. Und wer sich darin verliebt, dem schiebt sich der Weg unter die Füße. In diesem Sinne wünsche ich dir Leidenschaft, Handlungsfähigkeit und guck auf Ergebnisse.
Vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Ja, liebe Hörer, also wenn ihr Andreas näher kennenlernen wollt, wir verlinken natürlich wieder Webseiten, alles möglich. Ich kann euch nur dringend empfehlen zum Thema Führung, ob es die Vorträge sind, ob es die Trainings sind. Er ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich glaube, wenn ihr da irgendwo gemerkt habt, das kitzelt euch, das Thema interessiert euch, geht den mutigen Schritt und wagt ihn. Ich garantiere, wie ich schon einleitend gesagt habe, das wird ein definitives Weiterkommen für dich sein. Andreas, nochmals ganz lieben Dank und ich freue mich, dich bald wieder auf einem Netzwerktreffen oder wo auch immer zu sehen. Und es hat mir riesen Freude gemacht, dass du da warst.
Lieber Dirk, liebe Grüße in die Berge. Dankeschön für das tolle Gespräch und ich wünsche allen ein tolles Jahr. Bis bald, Andreas Buhr, Düsseldorf.